ARD.
Wo auch immer Sie uns heute hören, herzlich willkommen. Wir kommen heute nicht nur aus dem Radio zu Ihnen, sondern wir betreten heute mal Ihr Haus. Wir klettern ein wenig darauf herum, schauen uns Ihre Mietwohnung an, laufen durchs Apartment und rund um den Ort, wo Sie wohnen, leben, wo Sie unterwegs sind und wo Sie sagen, hier wohne ich gerne oder vielleicht auch sagen, hier will ich weg. Denn wie wir wohnen wollen, das ist heute unser Thema. Zusammen mit der Autorin Gabriela Beck tun wir das. Sie ist Diplom-Ingenieurin für Architektur mit dem Schwerpunkt Stadtplanung und Fachjournalistin. Und sie schreibt in ihrem Buch über die vielen Aspekte, was unsere Städte brauchen, um wieder lebenswert zu werden. Denn zu wenig Wohnraum, steigende Mieten, dazu der Lärm, Abgase, Dauerbaustellen oder auch viel Beton. Stadt ist nicht selten für uns ein Ort, der uns Zeit und Nerven kostet. Wie aber kann es einer sein oder werden, der wirklich für uns Menschen gemacht ist? Was macht denn eine lebens- und liebenswerte Stadt aus, auch in Zukunft? Wie können wir unser Wohnumfeld anpassen an Starkregen- oder Hitzeperioden? Dann die alternde Gesellschaft mit neuen Mobilitäts- und Energiekonzepten mit einplanen? Das sind alles spannende Fragen, die wir heute Gabriela Beck stellen wollen. Sie ist bei mir hier im Studio. Einen schönen guten Morgen, Frau Beck.
Guten Morgen.
Sie schreiben in Ihrem Buch von der Stadt als gebaute Demokratie. Ja, also viel ist möglich für alle Beteiligten. Würden Sie sagen, in Wirklichkeit sieht es dann aber doch eher anders aus?
Ich meine damit in erster Linie, dass wir alle die Stadt gleichermaßen nutzen. Also wir nutzen alle die gleichen Plätze, Straßen, Parks, Schwimmbäder, Läden, Ärzte. Also diese ganze Infrastruktur nutzen wir alle. Und deswegen geht uns unser Umfeld, also die Stadt, einfach auch alle an. Und wenn man sich überlegt, dass in Deutschland 78% der Menschen in Städten leben, dann ist das ein Thema, das einfach eben alle angeht. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das gesellschaftlich organisieren wollen für die Zukunft. Und das Ding ist, nur wenn sich sehr viele Menschen für das Thema, also für ihre Umwelt, wie sie eben leben, interessieren, gibt's Handlungsdruck für die Politik. Und jetzt ist es ja so, dass bei vielen Bauprojekten werden die Leute ja, also die Bewohner auch schon befragt und beteiligt, aber eben häufig zu spät. Also dann, wenn die wichtigen Entscheidungen schon getroffen sind, also wo gebaut wird und was dorthin soll und welche Nutzung dort sein soll. Und ich plädiere dafür, dass man die Leute früher mit in das Planungsboot holt.
Also Teilhabe und Partizipation mal auf jeden Fall. Ein Thema, über das wir auch noch sprechen werden, ganz klar. Sie leben in München hauptsächlich. Das ist ja längst eine Stadt, die wächst und wächst, auch preislich, kann man sagen. Ist das ein gutes, schlechtes Beispiel, wie es nicht laufen sollte?
Also in Deutschland gehört zu den, oder ist die teuerste Stadt, was das Wohnen betrifft, ne? Aber eben auch, gehört auch zu den attraktivsten Städten in Deutschland. Das bestätigen Umfragen immer wieder. Ich selber finde Biergarten toll. Wir haben schöne Erholungsflächen, den Englischen Garten. Wir haben die Isarauen, wo man surfen kann und schwimmen kann. Also das ist, und wir sind eben, also München ist eine dynamisch wachsende Stadt. Und von daher, ja, die Preise steigen und das ist ein Problem. Ich persönlich, die Stadt macht schon einiges. Ich finde, die Planung ist nicht schlecht. Also alles, es ist ja noch mehr als Wohnen, was da dran hängt. Ne? Die ganze Infrastruktur, wie gehe ich mit den Freiflächen um? Und ich finde es auch richtig, dass München nicht alle Freiflächen einfach zupflastert, weil ich denke jetzt an Frischluftschneisen. Also es gibt viele Planungsfacetten, die einfach dazu gehören. Ich persönlich sehe ein Potenzial im Hochhausbau, also einfach in die Höhe bauen, wenn man schon keinen Platz hat oder der Boden so teuer ist, dass kein bezahlbarer Wohnraum mehr gebaut werden kann. Aber dazu gibt es in München einfach eine Diskussion. Also da gibt es viele Leute, die sehen das anders. Die sind gegen Hochhäuser.
Und wenn dann Hochhäuser, dann bitte auch begrünen und nicht nur oben, sondern auch an den Wänden. Auch das ein Thema in Ihrem Buch, über das wir sprechen wollen. Kommen wir doch vielleicht dann am Anfang nochmal zurück zu dieser Frage, wir haben es schon angedeutet, unterschätzen viele Menschen den Einfluss, den sie eigentlich haben oder haben müssten bei der Gestaltung ihrer eigenen Stadt? Es ist ja ihre eigene Stadt, in der sie leben. Unterschätzen die Menschen das?
Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das Gefühl haben, sie können ja eh nichts tun, weil die Politik alles entscheidet. Und deswegen hatte ich eben vorher darauf hingewiesen, so Leute, nur wenn also Druck gegenüber der Politik und den Stadtplanern entsteht einfach nur, wenn die Leute tatsächlich sich für ihre Umwelt interessieren, weil dann gibt es automatisch Initiativen, bei denen man sich beteiligen kann oder man kann mal zu diesen Stadtteil-Informationen gehen. Also man kann sich schon informieren und es fängt ja auch im Kleinen an. Also wenn ich in meiner eigenen Straße anfange, Urban Gardening zu betreiben auf kleinen Verkehrsinseln zum Beispiel oder Hinterhof Aktionen mitmache, wie Flohmärkte. Das kann man alles selber organisieren, das können Viertel organisieren. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man sich beteiligen kann. Das muss ja nicht immer gleich politisch sein.
Sondern vielleicht auch in einem ganz kleinen Teilbereich, der einem besonders wichtig ist. Und das Gemeinsame macht dann eben das Ganze aus. Gabriela Beck ist heute zu Gast, hier bei Fragen an die Autoren auf SR Kultur. Wie wir wohnen wollen, was unsere Städte brauchen, um wieder lebenswert zu werden. Ein Bauplan für den Wandel. So heißt das Buch im Kösel Verlag erschienen. Sie haben schon gesagt, Frau Beck, 78% aller Menschen in Deutschland wohnen in Städten. Das ist ja doch schon eine Mehrheit, ganz klar. Mit allem, was dazugehört, Geräusche, Gerüche, dann viel Beton, die Infrastruktur, also das ganze Leben eigentlich. Da sind so viele Aspekte, habe ich den Eindruck, das ist überhaupt nicht planbar. Oder würden Sie dem widersprechen?
Also Stadtplanung ist ein komplexer Prozess, da kann ich nur zustimmen. Ne? Und zu diesen ganzen infrastrukturellen Problematiken, sage ich jetzt mal, kommen ja auch noch die Interessen dazu, die dahinter stehen. Ne? Also ein Investor hat andere Interessen als vielleicht der Stadtpolitiker, wieder andere als die Bewohner. Also das ist ein komplexes Ding und wenn ich etwas an irgendeiner Stelle ändere, beeinflusst das auch sehr viele andere Stellen wieder. Das ist ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Ne?
Ja, ist es denn beherrschbar dann? Dieses unglaublich große Feld, was alles zusammenspielen oder beachtet werden muss?
Beherrschbar? Ich finde, ich kann mich ja nicht hinsetzen und sagen, jetzt machen wir gar nichts mehr, sondern ich bin immer dafür, dass man Dinge vielleicht auch im Kleinen einfach mal zuerst mal ausprobiert und dann schaut, was passiert und das eventuell dann skaliert. Also zum Beispiel, ich denke gerade an Kopenhagen, die machen das so. Die probieren Dinge, die nehmen ein Stadtviertel, sagen, hier wollen wir zum Beispiel Klimaanpassungsmaßnahmen ausprobieren. In Kopenhagen ist es das Klimaquarter, das nennt sich auch so. Dann probieren sie Dinge aus und das, was funktioniert, übernehmen sie dann für alle anderen Stadtviertel auch. Finde ich zum Beispiel einen guten Ansatz.
Wie kommen, wo wir gerade bei Kopenhagen sind, genau diese Projekte zustande? Da gibt es ja eine ganz besondere Form, da schreiben Sie auch drüber.
Diese Bürgerbeteiligungsgeschichte, ja, also die beteiligen ihre Bürger ein bisschen anders als wir. Die machen das so, wenn sie eine Frage geklärt haben wollen, zum Beispiel für ein bestimmtes Quartier, wo man oder ein Stadtteil, wo man sagt, als Beispiel, wie soll das Verhältnis sein zwischen Auto, Anteil Autos, Anteil Grün? So, dann kriegen alle Leute, die dort leben, nehmen wir mal an 80.000, bekommen eine Einladung und dann melden sich vielleicht 2.000 zurück und sagen, ich habe an dem Thema Interesse, ich möchte da gern mitmachen. Und dann wird ausgewählt, sodass die Bevölkerungsstruktur, die vor Ort herrscht, eben repräsentiert wird. Also ne, die Leute, wer hat ein Auto, wer hat welche Ausbildung, wer hat welchen kulturellen Hintergrund. Also das ist dann repräsentativ, da bleiben vielleicht 80 Leute übrig. Und mit denen wird dann ein halbes Jahr lang zusammen dieses Thema angeschaut. Und zwar mit den Stadtpolitikern, mit den Fachleuten von der Uni, diese 80 Beteiligten. Mhm. Und dann wird das Thema eben anders bearbeitet als bei uns, wo einfach wenn solche Informationstage stattfinden bei uns, dann ist es ja oft so, dass die Unzufriedenen dorthin gehen. Dann habe ich aber halt viele Klagen und Bemängelungen, aber ich habe wenig konstruktive Vorschläge.
Weil die Pläne ja meistens schon auf dem Tisch liegen dann, was geplant ist.
Das auch, aber selbst wenn nicht, also ich gehe dahin, weil ich unzufrieden bin und nicht weil ich was ändern will. Also das ist der Unterschied zu diesem Konzept in Kopenhagen. Die erarbeiten eine Antwort, eine Lösung und das wird dann der Stadtpolitik empfohlen. Und die setzen das dann eigentlich auch meistens um, hat mir zumindest die Stadtarchitektin erzählt in Kopenhagen.
Von wem kommt diese Idee, das so zu gestalten oder von wem kam die? Also wer ist da derjenige, die Instanz, die das sozusagen mit auf den Weg bringt? Ist das die Stadtverwaltung? Oder die Politik schon selbst?
Nee, die haben eine Stadtarchitektin, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde das dort über sie initiiert. Allerdings haben die sich das von Toronto abgeschaut. Also die waren wohl die Ersten, die dieses Konzept eingeführt haben.
Also in dieser Form dann Toronto, Kopenhagen, Saarbrücken und andere Städte im Saarland. Sie hören SR Kultur mit Gabriela Beck heute bei Fragen an die Autorin. Eine erste Frage.
Im Mietrecht wurde der Mietspiegel als Grundlage für die Berechnung des Mietzinses festgeschrieben. In den meisten Gemeinden des Saarlandes existiert ein solcher Mietspiegel nicht. Das schafft sozialen Unfrieden. Wie kommt die Politik dazu, ein Instrument ins Gesetz zu schreiben, das nicht existiert, beziehungsweise nicht mit Nachdruck dafür zu sorgen, dass es geschaffen wird? Oder ganz allgemein gefragt, ist die sogenannte Mietpreisbremse aus Sicht des Städtebaus ein Gewinn oder ein Flop?
Ja, interessantes Thema, das Sie auch behandeln in Ihrem Buch, die Mietpreisbremse, ein ja, Top oder Flop? So war die Frage eigentlich ganz kurz zusammengefasst.
Also ich antworte da jetzt persönlich. Ich bin unbedingt dafür. Ich finde, alles, was die explodierenden Mieten ein bisschen eindämmen könnte, finde ich auf alle Fälle gut oder wichtig. Das Ding mit dem Mietpreisspiegel ist so auch so, naja, es ist ein zahnloser Tiger oder ein alter Tiger, sage ich jetzt mal, weil in den Mietpreisspiegel ja auch jeweils immer die neuen Mieten von den Neubauten mit einlaufen. Also die werden damit jedes Jahr nur mit dazugerechnet. Und die sind ja höher als der Durchschnitt meistens. So, oder eigentlich immer. Das heißt aber, dass der Mietspiegel kontinuierlich immer ansteigt. Also es ist ein Instrument, aber eines, was nur bedingt greift. Trotzdem bin ich natürlich dafür.
53% aller Menschen in Deutschland wohnen zur Miete, also knapp über die Hälfte. Diese Mietexzesse, die da auch zum Teil stattfinden, auch um die Frage des Hörers nochmal ein bisschen aufzugreifen, kann man die überhaupt in den Griff bekommen? Also mit der Mietpreisbremse anscheinend ja nicht.
Also ich würde sagen, es fehlen, also in Deutschland fehlen rund um ungefähr 800.000 Wohnungen, hat eine Studie jetzt 2024 einfach mal ausgerechnet. Und vor allem natürlich bezahlbarer Wohnraum, das ist das Problem, ne? Und unsere Städte haben einfach ein Platzproblem. So. Und umgesetzt von der Politik wurden von diesen 800.000 Wohnungen nie fehlen. Und genau. Und die Stadt, die Regierung wollte 100.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr produzieren. Davon haben sie nur ein Viertel geschafft. Also jetzt sieht man schon die Problematik. Es entsteht sehr wenig geförderter Wohnraum. Ansonsten dadurch, dass die Bodenpreise in vielen Großstädten jetzt vor allem einfach sehr teuer sind, entstehen hochpreisige Wohnungen. Und jetzt muss man politisch das steuern, dass man das regelt, dass tatsächlich trotzdem Sozialwohnungen zum Beispiel gebaut werden, ne?
Das DEW hat ganz aktuell ein Sofortprogramm gefordert für den sozialen Wohnungsbau. Ich glaube sogar, gestern war das noch mit einer großen Pressemitteilung, der Bund solle Kommunen gezielt unterstützen. Ist das die eine Seite, dass man staatlich schon schaut, wir müssen da wirklich noch mehr Geld reinbringen, damit wir diesen Wohnraum, der ja dringend benötigt wird, der fehlt ja einfach, dass er dann auch entsteht?
Ja, auf alle Fälle. Also Deutschland hatte das ja auch eine ganze Weile gemacht und haben dann, jetzt weiß ich nicht mehr genau wann, in den 90ern, glaube ich, also irgendwann haben sie umgestellt, ne, dass man gesagt hat, man will private Investoren mehr Anreize schaffen und hat diese, wie nennt sich das, diese Mietpreisbindung, glaube ich, abgeschafft. Das heißt, im Moment ist es so, als Investor, selbst wenn ich ein Teil der neuen, wenn ich ein Quartier baue, der neuen Wohnung als Sozialwohnung bauen muss, kann ich die nach 10 Jahren, fallen die wieder in den freien Mietmarkt. Das heißt aber, dass jedes Jahr Sozialwohnungen entfallen. Und es entfallen mehr, als nachgebaut werden. Und das ist unser großes Problem im Moment.
Sie schreiben über die Bodenwertsteuer, also ein Punkt vielleicht nochmal genau drauf geschaut, wo es darum geht, wie kann ich dafür sorgen, dass das auch anders bewertet wird? Was für eine Rolle würde da die Bodenwertsteuer spielen? Und was ist das überhaupt?
Also im Moment ist es ja so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, sobald ich etwas mit meinem Boden anfange, also dort etwas baue und einen Mehrwert schaffe, eben zum Beispiel Wohnung, dann steigt die Steuer. Das heißt also, dass oft auch einfach nicht, wie soll ich sagen, kein Mehrwert geschaffen wird, dass zum Beispiel Wohnungen nicht renoviert werden. Auch das, ne, weil der Wert dieses Objekts, was auf dem Grundstück steht, der dann steigt, heißt für den Besitzer, dass seine Steuern steigen. Und das ist so ein Ding, was eigentlich nicht gut ist. Ne? Und das wird auch diskutiert, glaube ich, auch in der Politik gerade, ob man das nicht ändern sollte, insofern, dass man einfach den Boden nach der Größe besteuert und egal, was darauf passiert, dass die Steuer sich nicht ändert, weil das wäre ein Anreiz für Boden- oder Grundbesitzer, also dass ihren Grund oder ihr Grundstück zu modernisieren, damit etwas zu machen, eben zum Beispiel mehr Wohnraum zu schaffen oder besseren Wohnraum.
Also andere Anreize dann auch zu schaffen, ja, weil ein anderes Bewertungssystem. Und natürlich in dem Zusammenhang geht es auch über Vermietung von verschiedenen Bereichen, die eigentlich als Wohnraum gedacht waren. Also große Anbieter wie Airbnb beispielsweise, die das dann auch organisiert anbieten. Eigentlich hört man immer, ja, das ist ein Riesenproblem in Venedig oder in Städten, wo eben ganz viele Touristen unterwegs sind. Ist das nicht überall ein Problem mittlerweile, nicht nur wo Touristen unterwegs sind, sondern weil es einfach eine Masche geworden ist, die gut funktioniert?
Also ich weiß nicht, wie das in so mittelgroßen, kleinen Städten oder so in Deutschland ausschaut. In den Großstädten ist es auf alle Fälle also überall, wo Wohnraummangel herrscht, ist es natürlich immer ein Problem, wenn ich das sozusagen zweckentfremde Wohnraum. Ne? Allerdings gibt es ja viele Städte, auch in Deutschland, die da Regelungen getroffen haben, dass das eingedämmt wird. Was eigentlich ich eher als Problem sehe, ist diese ganzen Boarding Houses, diese ganzen Studenten, also Serviced Apartments für temporär Mitarbeiter, zum Beispiel von BMW, Projektarbeiter, eben aber auch Studenten inzwischen, weil die einfach keinen anderen Wohnraum finden. Serviced Apartments sind, die laufen nicht als privater Wohnraum, sondern als Gewerbe und können damit einfach dürfen andere Mieten aufrufen, nämlich noch teurere. Und das sind Dinge, die zumindest jetzt von München weiß ich das, gerne gebaut werden, weil man damit einfach noch mehr Gewinn kreieren kann. Und das sehe ich jetzt eigentlich fast eher als problematisch an, als Airbnb, was man schon so ein bisschen geregelt bekommen hat.
Sagt Gabriela Beck, sie ist heute zu Gast hier bei SR Kultur. Peter Schöne hat eine Frage geschickt, vielen Dank dafür. Er sagt, Frau Beck, in seinem Umfeld gibt es viele Wohnungen, die leer stehen, offensichtlich nur als Investitionsobjekt oder als nicht genutzter Zweitwohnsitz erworben werden. Seine Frage nun, wäre es denn eine Idee, dass man Eigentümer von mehreren Wohnungen verpflichtet, leerstehende Wohnungen zu vermieten? Der Besitz einer Wohnung sei dann erlaubt, aber wenn man mehrere besitzt, muss man sie vermieten?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, ja, gute Idee, aber wenn man da einmal kurz drüber nachdenkt, glaube ich, ist das kein praktikabler Ansatz, weil ich finde, man sollte das nicht so sehr regulieren, dass ich in das Privateigentum eingreife. Ich finde, man muss vorher ansetzen. Also, dass man tatsächlich wenn neue Quartiere oder Wohnungen gebaut werden, dann die Regelung vorher festsetzt. Also, dass man sagt, pass auf, von mir aus statt ein Viertel werden jetzt einfach die Hälfte Sozialwohnungen gebaut oder dass man es anders angeht über Mieten deckeln, also über solche Sachen. Aber wenn jemand eine Wohnung erworben hat, finde ich es ein bisschen krass, wenn man da als Staat den Leuten in ihr Privateigentum reinredet.
Ja. Eine weitere Frage.
Ich war im Saarland jetzt schon auf 4 Campingplätzen, die komplett in Tiny-House-Siedlungen umgewidmet werden sollen. Aus anderen Bundesländern höre ich das auch. Naturschützer sehen darin illegales Bauen. Was ist das für ein Trend und was halten Sie davon?
Also der Tiny-House-Trend boomt. Ich finde das auch eine attraktive Idee, jetzt mal so eben auch so ganz locker als erster Gedanke. Man hat sein kleines eigenes Häuschen, stellt das irgendwo hin und hat vielleicht dann einen See oder auf eben einen Campingplatz und hat dann seine Ruhe. Aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen, so von wegen Zersiedelung, ne, das wollen wir vermeiden, einfach dadurch, dass der Boden zu wertvoll ist, um einfach mit Einfamilienhäuschen besetzt zu werden. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der der ist passé. Ich glaube, wir sollten uns eher darauf konzentrieren, dass man die Städte wieder kompakter macht, anstatt dass man sie ausfransen lässt und in den Ballungsräumen noch mehr Fläche zersiedelt, also Fläche belegt, für Einfamilienhäuser. Ich weiß, dass das viele Leute anders sehen. Ich plädiere dafür, dass man die Städte verdichtet, dass man sie kompakter macht, und zwar auch deswegen, dass unsere Städte lebendig bleiben, weil also Urbanität heißt eben auch Kleinteiligkeit, heißt ein gewisses Maß an Dichte, heißt Vielfalt, und das ist eigentlich das, was unsere Städte attraktiv macht. Also ich plädiere deshalb eher dafür, Städte nachzuverdichten oder aufzustocken oder Leerstand, also Bürogebäude oder jetzt neuerdings eben auch Warenhäuser umzunutzen in Wohnraum. Das wäre mein Ansatz.
Da bleiben wir doch mal ganz genau bei diesem Punkt, den Sie auch beschreiben in Ihrem Buch. Da geht es darum, dass man beispielsweise Bürogebäude oder wie Sie sagen Warenhäuser zu Wohn- oder ähnlichen Quartierelementen erweitert, umbaut, erneuert. Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz diesen Gedanken von 15-Minuten-Städten wie Paris, wo genau das ja auch passiert, dass man eben alles in einem gewissen Umfeld hat und dann überlegt, wie kann ich das, was vielleicht in großer Zahl da rumstand, wie Bürogebäude, da mit integrieren. Was ist das für ein Ansatz?
Also unsere Städte, so wie sie jetzt dastehen, ist ja, das sind autogerechte Städte, nennen wir das. Das heißt, das ist ein Konzept, das kommt aus den 50er, 60er Jahren, wo man an den Stadträndern die ganzen Wohngebiete gebaut hat und Arbeiten war im Zentrum. So. Und das Ganze wurde so organisiert, dass die Leute mit dem Auto ins Stadtzentrum kommen. Und das sehen wir jetzt, das funktioniert nicht mehr. Also ne, wir stehen im Dauerstau, wir haben die ganzen Baustellen, die Städte sind verstopft. Jetzt hat sich ein neues Leitbild gegründet, also seit ein paar Jahren, wo die Städte sagen, wir wollen die Stadt der kurzen Wege oder die 15-Minuten-Stadt, wir wollen das alles wieder kompakter haben, wir wollen das Stadtzentrum wieder mit Wohnen, also mit Mischnutzung füllen. Und die 15-Minuten-Stadt heißt, dass sich alles, alle Infrastruktur, also Läden, eben Ärzte, Schulen, dass ich das innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Rad erreichen kann. Und daraufhin wird hingearbeitet. Das heißt, der öffentliche Verkehr wird ausgebaut, die Taktung wird irgendwie enger gemacht, Buslinien eingesetzt. Also und im Gegenzug wird versucht, den Verkehr ein bisschen zu reduzieren. Einfach, dass das alles wieder besser läuft.
Und nicht im Sinne der, die Innenstadt sieht, hat so auszusehen, da gibt es Geschäfte und vielleicht auch noch kulturelle Attraktionen und darum gruppiert sich dann sozusagen der Wohnraum. Sondern, dass man das eben durchmischt.
Genau, weil also das Problem ist, viele Städte bei uns, also gerade so mittelgroße Städte in Deutschland, sind ja so angelegt, dass im Zentrum eine Fußgängerzone existiert. Ich denke auch Saarbrücken, also ich bin jetzt, war jetzt einen Tag in Saarbrücken, habe mir das ein bisschen angeschaut, da habe ich den Eindruck, es ist auch so eine Stadt, die so angelegt ist. Und das funktioniert nicht mehr. Das hat noch nie so richtig funktioniert, weil am Abend diese Zentren dann eigentlich mal leer sind, weil der ganze Konsum ja dann irgendwann Feierabend macht und Schluss macht und dann stehen die Zentren leer. Also das war schon immer ein bisschen problematisch. Und jetzt nach Corona, wo die Leute das im Homeoffice entdeckt haben oder eben auch mehr online shoppen, jetzt verstärkt sich diese Problematik. Sie wird einfach noch sichtbarer. Dadurch, dass eben wirklich Warenhäuser schließen, dass Läden leer stehen, diese Fußgängerzonen veröden. Und da ist im Moment gerade die Problematik, also der Städtebau oder die Städtebauer überlegen sich gerade, was machen wir denn jetzt? So, und das heißt, ich muss Mischnutzung reinbringen. Das wäre so der Lösungsansatz, gerade für Warenhäuser. Oft im Erdgeschoss wird versucht, eben trotzdem Konsum, Cafés, Restaurant, also auch Kultur zu halten. Und man versucht, die oberen Stockwerke umzubauen in Wohnraum, wenn es irgendwie geht. Auch bei Bürogebäuden, die auch häufig im Zentrum sind.
Wie ist es mit Gebäuden, die eine andere Funktion erstmal hatten? Ein gutes Beispiel in Saarbrücken wäre das alte Finanzamt am Stadtgraben. Wenn Sie noch mal Zeit haben, gehen Sie da vielleicht vorbei. Auch französische Architektur, soweit ich weiß, spielt da eine Rolle für Saarbrücken, vielleicht ja auch vom Denkmalgedanken her ein ganz besonderer. Das soll nun abgerissen werden, erneuert werden. Das ist soweit fest geschrieben worden, sage ich jetzt mal. Wäre das so ein Ansatz, das steht auch mittendrin, dass man sagt, also bitte jetzt keine neuen Bürogebäude einfach nur dorthin stellen?
Für Saarbrücken, also Bürogebäude, wenn man sie gerade nicht füllen kann, sage ich mal, ja, dann ist das jetzt vielleicht keine gute Idee. Ich wäre ganz allgemein allerdings gegen Abriss. Also wenn es irgendwie machbar ist, bin ich immer für Umnutzung. Und zwar einfach auch, jetzt sind wir bei den Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Weil gerade der Bausektor einfach wahnsinnig viel dazu beiträgt, dass unsere Ressourcen verbraucht werden und auch die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Beton zum Beispiel, also von diesen ganzen Baustoffen, einfach einen sehr großen Impact hat, einen negativen Impact auf unsere Welt, also auf dem Planeten. Also deswegen, wo es geht, wäre ich für Umnutzung.
Und wenn man es umnutzt, dann eben aber schon mitdenken, nicht nur jetzt die Klimaaspekte beispielsweise, sondern was man dort reinmacht. Also dass man dann nicht wieder eine Sache, sage ich jetzt mal, reinmacht.
Genau, also dass man tatsächlich versucht, auch die Grundrisse, da geht es ja wirklich ganz konkret um Architektur, so zu planen, dass sie flexibel nutzbar sind. Wenn als Beispiel, wenn ich tatsächlich also jetzt neu baue und Wohnung bauen würde, dann könnte man sich ja zum Beispiel überlegen, flexible Grundrisse einzubauen. Ich denke jetzt gerade an ein Konzept aus dem Wohnbereich, das nennt sich Clusterwohnen. Da ist das der Ansatz so, dass man sagt, man macht die einzelnen Wohneinheiten, also die einzelnen Wohnungen ein bisschen kleiner, vielleicht ein Zimmer weniger, vielleicht das Wohnzimmer nicht so groß. Also man reduziert die private Fläche zugunsten von Gemeinschaftsfläche. Das heißt, dass man eventuell eine Gemeinschaftsküche dann irgendwie einbaut im Erdgeschoss, wo dann tatsächlich einfach die ganze Wohngemeinschaft oder die Großfamilie, wenn man sie mal zu Weihnachten einlädt, tatsächlich an einer großen Tafel essen können, dass man Dachflächen begrünt und Gemeinschaftsgärten für alle baut, dass man Erschließungsflächen größer auslegt, also breitere Flure, vielleicht auch mit kleinen Erkern, mit Fenstern, wo man Sitzgelegenheiten schaffen kann, als Begegnungsräume schafft. Das ist so ein Ansatz, der im Moment gerade im Trend liegt, also wo man jetzt gerade ausprobiert. Mhm. Und von wegen flexible Grundrisse, die Wohnung kann man auch so gestalten, dass man gewisse Räume mal der einen, mal der anderen Wohnung zuschlägt. Also dass man auch die Wohnung selber in der Größe ändern kann. Also das wäre das Clusterwohnen.
Wäre auf jeden Fall dann auch belebter, als wenn man eben nur Büroräume reinmacht, die dann abends dunkel sind, weil keiner mehr da ist oder im Homeoffice. Frage von Gerd Fuhrmann hier an die Autorin Gabriela Beck, heute zu Gast bei SR Kultur mit Fragen an die Autorin zum Thema, wie wir wohnen wollen. Er möchte ganz gern wissen, Frau Beck, was entgegnet die Autorin zu den Plänen der FDP, Städte noch autofreundlicher zu gestalten?
Also ich halte davon nichts, weil selbst wenn man sie noch autofreundlicher gestalten würde, man hat ja in Studien herausgefunden, je mehr Fläche ich für den Verkehr schaffe, desto mehr Verkehr bekomme ich. Also das ist etwas, was diverse Studien einfach nachgewiesen haben. So, und jetzt ist die Frage, will ich das in der Stadt? Ich persönlich fände es sinnvoller, wenn man einfach Alternativen zum privaten Autoverkehr ausbauen würde. Also sprich, den privaten Autoverkehr ein bisschen reduziert, auch allein schon wegen den Flächen an Parkplätzen, die verbraucht werden. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Also 60-80% des öffentlichen Raums gehen für Straßen und Parkplätze drauf. Und bei den Parkplätzen ist es einfach so, dass öffentlicher Raum, dass einzelne Leute mit ihrem Autos öffentlichen Raum besetzen und dafür nicht wirklich genug bezahlen. Also Parkplätze müssten meiner Meinung nach viel teurer werden. Jetzt schreien wahrscheinlich viele Autobesitzer dagegen auf. Aber mein Ansatz wäre wirklich, also die alternativen Verkehrsmittel wie den ÖPNV, also die zu erweitern und eventuell dann auch in Zukunft mit anderen, mit neuen Alternativen, also noch zusätzlich dazu zu bringen, zum Beispiel Shuttlebusse, die man rufen kann, ähnlich wie ein Taxi, die aber nicht so teuer sein dürfen. Also da gibt's ja Projekte, wo das getestet wird, oder autonome Busse, die selber fahren. Also Alternativen, die preiswerter sind als jetzt einfach das Taxi, was wir haben, oder Shuttles, wo man sagt, okay, dieses Auto fährt in diese Richtung und sammelt dann auch noch mal ein paar Leute ein. Das geht heute alles über Apps, über Digitalisierung könnte man sowas regeln. Also, dass man einfach Alternativen schafft, so dass dass die Alternativen genauso attraktiv und genauso flexibel werden wie das private Auto, weil nur so funktioniert's.
Wobei die Alternativen natürlich auch über Straßen fahren müssen.
Ja, aber dann habe ich insgesamt weniger Fahrzeuge auf den Straßen, wenn ich zum Beispiel Sammeltaxis nehme oder eben kleinen Busse. Da passen einfach mehr Leute rein als in einen Privatwagen auf der gleichen Fläche. Das heißt, allein dadurch würde ich schon den Verkehr reduzieren. Wichtig ist halt eben, dass das genauso flexibel und bequem wird, wie ins eigene Auto zu steigen, weil sonst machen die Leute nicht mit.
Ganz konkrete Frage an der Stelle von Martin Rees. Er möchte ganz wissen, wie sollten sich die Städte denn verändern, um den Bedürfnissen nach mehr Sicherheit und nach Vermeidung unnötiger Stressfaktoren, Klammer auf, nicht nur die Parkplatzsuche, sondern im sozialen Bereich dann eben Rechnung tragen zu können. Er fragt, gibt es eine sichere und vielfältige, aber stressarme Modellstadt? Vielleicht können Sie ein Beispiel nennen.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, von wegen Sicherheit sind wir in Deutschland ganz gut aufgestellt. Das würde ich mal gerne vorneweg setzen. Ansonsten von wegen Sicherheit, fallen mir jetzt als Beispiel Stadtparks ein. Ne? Also da und da könnte man viel regulieren, indem man zum Beispiel jetzt, also Stadtpark, nicht, wenn ich die Büsche so schneide, dass man drüber wegschauen kann, wenn ich die Beleuchtungsanlagen so, also von Gehwegen zum Beispiel, die Straßenlaternen so setze, dass sie blendfrei sind, also sprich, dass sie nicht in alle Richtungen leuchten, sondern nur nach unten, und die Helligkeiten so einstelle, dass sie nicht zu hell sind, das ist heute häufig der Fall, dass ich in den zwischen zwei Straßenlaternen, also ich laufe durch das Licht, bin geblendet, komme in den dunklen Bereich, sehe gar nichts, komme in den nächsten Bereich, bin wieder geblendet. Also, dass man das vernünftig, also man kann das vernünftiger gestalten, also dass man auf Lichtgestaltung achtet. Das gilt jetzt nicht nur für die Stadtparks, sondern für die gesamte Stadt. Das sind alles so Sachen, damit kann man Sicherheit generieren. Und ich denke jetzt gerade an Wien, die zumindest bei den Stadtparks genau solche Regelungen schon haben. Bezüglich Licht haben wir noch keine Regelungen. Also da ist das einfach noch nicht klar, wie hell etwas beleuchtet werden soll. Und das ist ein Problem, weil die Kommunen auf der einen Seite dazu verpflichtet sind, für Sicherheit zu sorgen, im Verkehr zum Beispiel, eben über die Beleuchtung, und dann dazu tendieren, zu stark, also zu helle Beleuchtung einzusetzen auf den Straßen, was gar nicht nötig wäre. Also das sind so Sachen,
in dem Bereich, da kann
viele man kleine Sachen, wo man ansetzen könnte.
Kleine Details, die sozusagen dann Ganzes eher ergeben. Ja. Noch der Teil der stressfreien Stadt, das hat natürlich ganz viel mit der Infrastruktur und auch wie ich mich bewege. Und nicht zuletzt, wie viel frische Luft bekomme ich in meiner Stadt? Also wie wohl fühle ich mich wirklich, wenn ich da einfach durchlaufe? Gibt es da Städte, wo Sie sagen würden, die sind schon sehr weit, was so diese Kombination von Entstressung angeht, mit Klimafaktoren vielleicht auch? Also Kopenhagen wird ja immer ganz gerne genannt.
Genau, Kopenhagen wird gern genannt. Ich habe, also mir fällt jetzt Barcelona ein, das wird auch immer sehr gerne genannt mit den Superblocks. Also die haben gesagt, also wir haben eine bestehende Stadt, wir haben eine Blockrandbebauung, wie auch viele unserer Städte. Und die haben einfach gesagt, wir fassen immer, ich glaube, ein paar Blocks zusammen und sagen, die werden autofrei. Und dann haben sie gewisse, wie in so ein Raster, gewisse Straßen, wo der Verkehr noch läuft. Und dazwischen sind eben diese Blocks, die immer so ein paar Blockrandbebauungskarrees umfassen. Und da ist autofrei oder eben verkehrsberuhigt, also Lieferverkehr und so was, oder Rettungsverkehr, das ist natürlich immer gegeben. Und das wird begrünt. Und das ist schon so, dass da Stressfaktoren einfach reduziert werden. Einfach dadurch, dass ich weniger Verkehr habe, mehr Grün habe, mich freier bewegen kann, jetzt als Fußgänger oder von mir aus auch als Radfahrer. Das wäre zum Beispiel, oder wo man auch den öffentlichen Raum anders belegt, wo man sagt, man kann sich auch mal hinsetzen, es ist ruhiger, die Luft ist besser. Also das kann man dann schon in die Richtung gestalten, so von wegen lebenswerte Stadt, da wäre Barcelona, Superblocks, könnte man sich mal anschauen.
Also schauen Sie sich das mal genau an, wenn Sie sich dafür interessieren. Ansonsten die nächste Frage kommt von einem Herrn oder Frau Scham, vielen Dank dafür. Auch als Rückmeldung über das, wo wir gerade gesprochen haben vorhin schon, er oder sie würde ganz gerne wissen, warum wird nicht flächendeckend eine Leerstandssteuer erhoben? In meiner Umgebung, schreibt der Hörer, die Hörerin, stehen Wohnungen, ganze Häuser leer. In Landau als Beispiel wurde eine solche Steuer eingeführt. Leerstandssteuer. Sagt Ihnen das was?
Sagt mir was. Ich dachte immer, das geht irgendwie aus rechtlichen Gründen nicht. Aber wenn das schon irgendwo eingeführt wurde, finde ich das eine super Idee. Finde ich unterstützenswert.
Inge Käufer schreibt noch, es gibt Gegenden in Saarbrücken, wo viele nicht wohnen wollen, wo man in der Nähe des Fußballstadions beispielsweise am Wochenende überhaupt nicht wirklich hinkommt, wenn dort nur Anwohner bei Spielen parken dürfen. Attraktive Läden, sagt sie, gibt es immer weniger in der Innenstadt von Saarbrücken und noch ein paar andere Beispiele. Also da ist so eine gewisse Unzufriedenheit zu hören und es hat sehr wahrscheinlich viel damit zu tun, dass eben, und das wäre so meine Frage, die sich auch anschließt, also dieses wirklich Viertel bilden und jeder weiß, in dem Viertel ist eher das, in dem Viertel ist eher das, spricht ja auch wieder dafür, das stärker zusammenzuführen. Ist das überhaupt machbar in so einer, ich sag mal, Großstadt wie Saarbrücken, 150.000 Einwohner, dass man das verändert oder ist das ein Prozess, der über 2, 3, 4 Generationen laufen muss?
Also, was wir vorher angesprochen hatten, diese Mischnutzung, die man versucht, wieder in die Innenstädte zu holen, ich glaube, das ist etwas, was jetzt nicht ein paar Generationen oder so dauert. Ich glaube, das ist etwas, was relativ schnell Effekte zeigen würde, also Belebungseffekte. Das ist das eine, das wird wahrscheinlich auch kommen, weil die Eigentümer dieser Immobilien in den Innenstädten haben ja kein Interesse daran, dass die leer stehen. Also jetzt gerade Bürogebäude oder eben Warenhäuser oder Geschäfte. Da wäre dann allerdings meiner Meinung nach schon die Politik gefragt, wenn ich das ein bisschen, sagen wir es mal, von den Inhalten her steuern will. Ich denke gerade dran, in den Medien war Heilbronn jetzt vor ein paar Wochen, ist durch die Medien gegangen, von wegen in deren Fußgängerzone haben sich ja irgendwie die Dönerläden und die Nagelstudios angehäuft und da war eben die Frage, kann man das irgendwie steuern? Und ich würde sagen, da ist jetzt tatsächlich die Politik gefragt, weil da geht es um darum, was soll sich da ansammeln? Und wenn ich bestimmte Läden dort haben will, also wie zum Beispiel die lokale, weiß nicht, die Boutique irgendwie von einer jungen Designerin oder den Bioladen mit lokalen Produkten oder den Teeladen oder eine Fahrradreparatur, kleine Werkstatt, also all diese Sachen, dann muss ich das unter Wirtschaftsförderung sehen und den, also solchen Einzelhändlern oder solchen Läden einfach mit den Mieten entgegenkommen, also das irgendwie fördern.
Das attraktiver zu gestalten, damit sich
genau, auch... Genau, dass man es ein bisschen steuern kann. Ne? Ja,
also, dass es etwas variantenreicher dann wird.
Und vielleicht noch ganz kurz, ja. Das andere wäre tatsächlich, wie gestalte ich die Freiflächen auch in den Fußgängerzonen, weil die sind ja häufig nicht so besonders attraktiv im Moment noch. Ne? Es ist viel gepflastert, es ist wenig Schatten häufig, es ist sind wenig Sitzgelegenheiten, wo man sich auch einfach mal hinsetzen kann. Ich denke jetzt gerade mal so an unsere Gesellschaft wird immer älter. Also wenn man das beleben will, dann kann man auch viel mit der Freiflächengestaltung, also auch Platzgestaltung machen, indem man Bäume pflanzt zum Beispiel und Bänke drunter setzt, wo man nicht konsumieren muss, das ist halt wichtig. Ne? Also wo man einfach mal sitzen kann oder Spielplätze, also dass man das ein bisschen auch attraktiver gestaltet, wäre so der andere Ansatz.
Eine weitere Frage.
Ich habe zwei kurze Fragen. Die erste Frage ist, wäre es nicht billiger, einen Transferleistungsempfänger Eigentumswohnungen zu verschenken? Weil wenn jetzt ein Leistungsempfänger über Jahrzehnte im Transferbezug ist eine Eigentumswohnung billiger, als wenn man einen Mietzuschuss an einen Großvermieter zahlt, wo dann am Ende Sozialleistungen als Zinsen und Rendite bei den Großvermietern landen. Und die zweite Frage ist, wir brauchen eigentlich größere Wohnungen, weil es hat sich gezeigt bei der Pandemie, dass die Wohnungen, die wir jetzt haben, die schon auf Hocheffizienz getrimmt sind, Rückzugsräume für Homeoffice fehlen und vor allen Dingen, es fehlen in vielen Wohnungen Raum, um zum Beispiel für Katastrophen ausreichend Lebensmittel, vor allen Dingen Trinkwasser, bevorraten zu können. Das heißt, die Wohnungen müssten eigentlich größer werden und das sind die Signale der Politik in die falsche Richtung, wenn gesagt wird, die Wohnungen sollen tendenziell kleiner werden.
Also da sind mehrere spannende Punkte drin. Nehmen wir doch mal den letzten gerade formulierten, das mit den größeren Wohnungen, sehen Sie das auch so? Die müssten größer werden? Aus den genannten Gründen vielleicht auch, der Hörer hat ja ein paar angeführt.
Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass die Privatwohnungen größer werden müssten. Aber wenn man jetzt sagt, man braucht mehr Lagerraum, kann man das auch außerhalb der Privatwohnungen, zum Beispiel im Keller, wenn der vernünftig gestaltet ist, also trocken ist zum Beispiel, also könnte man Lagerflächen auch außerhalb oder eben als Gemeinschaftslager von mir aus so. Also ich würde das eher so rum angehen. Nicht den privaten Wohnraum würde ich jetzt nicht vergrößern, aber wo er sehr wohl recht hatte, dass also weil ich spiele darauf an, dass die Wohnfläche pro Person im Durchschnitt ist im Moment bei 50 Quadratmetern pro Person in Deutschland. Und dass also diese Fläche, diese Durchschnittsfläche steigt. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass das ist immer ein Durchschnitt, was natürlich auch dadurch entsteht, dass in Deutschland immer mehr Single-Wohnungen, also immer mehr Singles als Haushalt leben, also sprich auch eigene Wohnungen besetzen. So, dadurch steigt dieser Durchschnittsquadratmeter an Wohnfläche. Familien wohnen tatsächlich häufig in zu kleinen Wohnungen und das hat den Grund, dass wir eigentlich schlecht, also in vielen Städten kann man schlecht die Wohnung wechseln, weil einfach, sobald ich in eine neue Wohnung ziehe, steigt die Miete. Also meistens komme ich aus einem alten Mietvertrag. Wenn ich in einen neuen Mietvertrag einsteige, zahle ich am Ende sogar für weniger Fläche mehr Geld. Und das ist ein Problem. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, den Wohnungstausch ins Spiel zu bringen.
Gerne.
Das ist so ein Tool, was ich ganz interessant finde. Also was wäre denn, wenn man Wohnungen tauschen könnte? Ne? Weil auf der einen Seite haben wir viele Familien, die in zu kleinen Wohnungen leben müssen. Und wir haben aber auch viele, vor allem dann eben ältere Herrschaften, die oft in zu großen Wohnungen leben, also die das selber so sehen, die gerne in eine kleinere Wohnung umziehen würden, einfach weil das anstrengend ist, eine große Wohnung zu putzen. Ne? Also da gibt es verschiedene Gründe, die sagen, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, vielleicht ist der Partner oder die Partnerin gestorben, jetzt wohne ich alleine in einer viel zu großen Wohnung, ich hätte gerne eine kleinere, aber in meinem eigenen Viertel. So, und jetzt da kommt der Wohnungstausch ins Spiel. Das wäre doch eine schöne Sache, wenn man die Leute zusammenbringen würde. In Deutschland ist das Problem, wenn ich sowas mache, kann ich natürlich tun, dann ist das jeweils ein neuer Mietvertrag wieder. Und ich bin nie sicher, dass der Vermieter dann nicht die Miete erhöht. So, und jetzt kann ich wieder Österreich, also Wien als Beispiel nehmen. Die haben dazu eine Regelung. Bei uns fehlt eine rechtliche Grundlage, also das Recht auf Wohnungstausch. Das gibt es bei uns rechtlich einfach noch nicht. Das müsste man kreieren. Da ist die Politik wieder gefragt. In Österreich und Wien gibt's das. Also die haben ein Recht auf Wohnungstausch. Da werden die Verträge mitgetauscht. Das spricht, die Miete geht dann garantiert nicht hoch. Finde ich einen tollen Ansatz, einfach als Anregung mal in den Raum geworfen.
Zweiter Teil der Frage des Hörers war, Leistungsempfängern statt ständig Zuschuss, Miete über viele Jahre oder Jahrzehnte zu liefern, was ja dann in andere Taschen fließt, wie er beschrieben hat, Eigentumswohnungen zu verschenken. Also da praktisch auch von staatlicher Seite her ein anderer Umgang. Ist das für Sie eine Option oder sagen Sie, wird nicht funktionieren?
Aber ich finde das auf alle Fälle einen interessanten Gedanken. Jetzt möchte ich nicht einfach so ins Blaue Ja oder Nein dazu sagen, weil ich finde, das müsste man einfach wirklich nochmal durchrechnen und sich genauer anschauen, ob das irgendwie plausibel wäre. Aber ich finde, neue Ideen einfach mal aufzubringen und sich die anzuschauen, finde ich immer eine gute Sache.
Martha schreibt eine WhatsApp, vielen Dank dafür. Viel wird über das Fahrradfahren geredet. Als nicht fahrradfahrende Fußgängerin fühle ich mich vernachlässigt. Man sieht auch nur wenige Menschen zum Beispiel mit Rollatoren und der Platz dafür ist auch nicht besonders üppig. Ist das ein Problem, was auch definitiv in dieser Gesamtheit mit angegangen werden muss?
Auf alle Fälle, und zwar vor dem Hintergrund, dass wir eine alternde Gesellschaft sind. Also wir werden immer anteilmäßig immer mehr ältere Leute noch bis 2050 haben hier in Deutschland. Das kann man ausrechnen. Und das ist ein Thema, was meiner Meinung nach vernachlässigt wird im Städtebau, so dass man tatsächlich darauf achten sollte, wie kann eine Stadt von allen Menschen, also eben vor allem auch von Älteren, gut genutzt werden, ne? Weil das kommt schlussendlich auch allen anderen zugute. Und das stimmt, also ich rede von zum Beispiel breiteren Gehwegen, also dass man darauf achtet, dass auf einem Gehweg, also auch ein Kinderwagen und ein Rollator aneinander vorbeikommen. Das ist heute häufig nicht der Fall. Dazu kommen irgendwie Stolperstellen, Schlaglöcher auch auf den Gehwegen, was für Rollatoren ein Problem ist, dass man darauf achtet, dass Parks oder eben zum Beispiel auch Spielplätze barrierefrei zugänglich sind, dass die älteren Herrschaften das auch nutzen können. Im Moment zum Beispiel im Trend sind barrierefreie Spielplätze tatsächlich, die so angelegt werden, dass auch Geräte für Ältere oder für Erwachsene, fit, also Trimm-dich-Geräte sozusagen bei dem Spielplatz wieder implementiert werden, so dass das nicht einfach nur eine Spielfläche für Kinder ist, sondern dass das von allen genutzt werden kann. Trägt auch wieder dem Gemeinschaftsgedanken bei, finde ich einen guten Ansatz. Und da gibt's aber noch viele weitere Beispiele, also zum Beispiel auch Ampelphasen, ne, dass die einfach so eingestellt werden, dass auch ältere Herrschaften die Straße überqueren können. Also es sind viele kleine Puzzleteile, die auch oft noch nicht mal besonders teuer sein müssen, wenn man die angeht. Und das wäre für alle hilfreich. Ja.
Gerade bei den Spielplätzen, wo dann die Erwachsenen rumturnen, interessante Erfahrung, dass dann die Kinder mittlerweile zuschauen und sich doch auch amüsieren, auch verbindend auf jeden Fall. Gabriela Beck zu Gast heute hier bei SR Kultur mit Fragen an die Autorin, wie wir wohnen wollen. Eine Frage, die uns zu einem anderen Bereich noch bringt. Auch von Martin Rees, vielen Dank dafür. Es geht um natürlich die Klimafaktoren. Städte müssen darauf reagieren, auf Hitze, auf Wasser, mit verschiedenen Konzepten unter anderem. Er fragt nun ganz konkret nach der vertikalen Begrünung. Darüber schreiben Sie ja auch, was muss sich ändern, damit die Projekte zur Verbesserung des Wohnwertes durch Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung dann wirklich auch möglich werden?
Was
muss sich ändern? Also beispielsweise auch in der Stadtpolitik oder in der Baupolitik, damit man sagt, also Dachbegrünung, Fassadenbegrünung beispielsweise ist ein Muss.
Ich weiß nur, bei Solaranlagen, glaube ich, ist das schon so. Also von den Dächern her, ne, dass da muss schon drauf gebaut werden. Ich weiß nicht, ob das auch für Begrünung gilt, ehrlich gesagt. Ich weiß aber, dass das vermehrt gemacht wird. Jetzt ist die Dachfläche auf alle, also bei der Dachfläche ist ja das Problem, ich habe eine Fläche und da kommt dann Energiegewinnung, sprich Solaranlagen drauf, da kommt Gebäudetechnik drauf, da kann man begrünen, ist immer eine gute Sache. Aber ich habe eine Flächenkonkurrenz, ne? Und jetzt kann man sich überlegen, kann ich das Grün, sowohl die Solaranlagen als auch das Grün kann man ja auch an die Fassade setzen. Und da ist zumindest, also das weiß ich jetzt von Architektenseite, ist das ein Thema, was immer mehr auch in den Vordergrund kommt, also wo die Architekten tatsächlich sich überlegen, was kann man mit der Fassade anstellen. Wie das jetzt politisch vor, also ob es da Regelungen gibt oder Vorgaben, weiß ich im Moment aktuell gar nicht. Aber ich weiß, dass die Architekten, dass da die Fassade in den Fokus gerückt ist. Und ich finde beides interessant. Sowohl die Begrünung von wegen, dass man das Mikroklima in der Stadt, also dass man die tragen ja dazu bei, dass man zum Beispiel ein Straßenzug, wenn ich da durchlaufe, dann kühlt das im Sommer. Und wir müssen uns so auf längere Hitzeperioden einfach einstellen, neben den Starkregen-Problematiken. Aber eben auch zur Energiegewinnung. Und das wird in Zukunft auch wichtiger werden, dass die Stadt mehr eigene Energie kreiert.
Plus Wolkenbruchpläne. Das Wort habe ich zum ersten Mal in Ihrem Buch gelesen, gebe ich ganz gerne zu. Finde ich ein interessanter Ansatz, dass man wirklich einen Plan hat, was passiert, wenn es eben, und das haben wir im Saarland ja auch schon, vor allen Dingen im vergangenen Jahr ganz heftig erlebt, einfach nur schüttet. Es gibt Beispiele, auch Schwammstädte oder Schwammwände, die in diesem Bereich eine Rolle spielen. Aber ganz kurz zusammengefasst vorweg, ist das so noch gar nicht so im Bewusstsein, dass wir wirklich Pläne brauchen, was passiert, wenn es schüttet?
Also Wolkenbruchpläne, so ganze Pläne existieren, glaube ich, meistens noch nicht, aber was die Städte, und zwar fast alle, glaube ich, kann man so sagen, machen, also die haben das alle auf dem Schirm mit den Starkregen-Ereignissen, die einfach auch zunehmen, das haben wir jetzt gesehen. Und es werden, sie machen auch was. Und was machen sie? Es werden zugepflasterte Flächen, wenn es geht, entsiegelt. Also sprich, dass man zum Beispiel anstatt, dass man Asphalt auf dem Parkplatz hat, den Asphalt wegnimmt und das pflastert mit Fugen, wo das Wasser dazwischen ablaufen kann. Und von wegen Schwammstadt, weil Sie angesprochen haben, da steckt das Konzept dahinter, dass man sagt, man versucht das Wasser nicht möglichst schnell abzuleiten, weil das kriegen unsere, die Kanalisation, also das kriegen unsere Leitungen nicht hin, weil die sind im Schnitt 100 Jahre alt. Das sind hunderte von Kilometern, die unter so einer Stadt verlegt sind. Die kann man nicht einfach vergrößern von den, und die können das nicht aufnehmen. So, was macht man im Schwammstadt? Man versucht, das Wasser zu puffern, also dass man es speichern kann. Und das geht, indem man möglichst, also dass man mehr Grün reinbringt, also dass man den Boden eben nicht zupflastert oder da, wo er eben schon gepflastert ist, entsiegelt. Was kann man noch machen? Man kann Mulden anlegen, zum Beispiel, also Sickermulden, die volllaufen dürfen, wenn, also die das Wasser auffangen und als Puffer dienen. Zum Beispiel in Stadtparks werden solche Mulden angelegt.
Also Möglichkeiten gibt es auf jeden
es
Fall.
Es gibt Möglichkeiten und das machen die Städte auch, die haben das auf dem Schirm.
Eine weitere Frage.
Hat man seit der Nachkriegszeit den Anspruch aufgegeben, qualitativ hochwertig für längere Zeithorizonte zu bauen?
Ich glaube nicht. Ich glaube eigentlich, dass das Gegenteil der Fall ist, dass man versucht, immer hochwertiger zu bauen, was aber zur Folge hat, dass das Bauen noch immer teurer wird. Und im Moment ist die unter Architekten oder auch eben Städteplanern eher die Diskussion, wie können wir diese ganzen Normierungen und diese Überregulierung wieder ein bisschen runterfahren. Also eigentlich ist die Frage eher so, wie viel Regelungen kann man wegnehmen, so dass, oder wie viel Wohnkomfort brauchen wir auch? Schlussendlich haben wir nicht schon zu viel Wohnkomfort? Geht das nicht auch mit ein bisschen weniger? Mal abgesehen vielleicht vom Brand- und Schallschutz, ne? Aber so, oder tatsächlich, es wird auch diskutiert, wie viel Schallschutz brauche ich in so einem Wohnblock, ne? Muss das wirklich komplett schalldicht sein? Kann ich mich wieder dran gewöhnen, hin und wieder was von meinen Nachbarn zu hören? Ist das vielleicht auch gar nicht so kontraproduktiv von wegen, das Gefühl der Isolation spielt damit rein. Also das wird eigentlich genau gegenteilig im Moment diskutiert. Von daher auch interessant, ne?
Wobei alles hören zu wollen von den Nachbarn, ich weiß nicht, ob ich da zustimmen will. Wir haben noch jede Menge Fragen. Wir sind schon kurz vor Ende der Sendung. Vielleicht, dass wir da noch ein, zwei beantworten können. Eine lautet von Claudia Del Herder. Vielen Dank dafür. Warum wird bei Neubauten immer noch Styropor beispielsweise zur Dämmung benutzt? Gebäude halten nicht ewig und irgendwann hängen lauter Styroporleichen darum. Entsorgung, Müll und so weiter ist ja auch ein ganz großes Thema. Ist das so ein Punkt, wo sich nochmal rauskristallisiert, wir müssen da anders denken?
Das wird eigentlich an meine Antwort gerade von vorher anschließen. Ne? Also diese Gedanken, was kann man eigentlich, was ist wirklich nötig, was könnte man vielleicht wieder runterfahren und klar, wo könnte man dann vielleicht auch andere Materialien einsetzen, die vielleicht nicht so lange halten wie Styropor, wobei, naja, die vor allem vielleicht auch recyclingfähig sind. Das würde ich jetzt da nochmal einbringen bei dem Styropor-Stichwort.
Ist Stuttgart 21, Helmut Rosbach fragt das, ein gutes Beispiel für alles, was bei derartiger Planung falsch laufen kann? Was können wir daraus lernen? Sehr spezielle Frage. Mögen Sie antworten?
Ich bin bei Stuttgart 21 nicht drin, aber mir fällt dann gleich der BER, also der Flughafen in Berlin ein. Aber ich bin sind ja Großprojekte, einfach nicht genug drin, was da wirklich wann schiefgelaufen ist. Von daher möchte ich dazu, glaube ich, nicht weiter einsteigen.
Eine Frage noch von Susanne Hardig auch geschickt. Vielen Dank dafür. Sie freut sich erstmal, dass Sie zu Gast sind und freut sich auch über Ihre Ausführungen. Sie schreibt, sie hat lange in Kanada gewohnt, stammt aus den Niederlanden. Ihr Vater ist Architekt und Bauingenieur. Sie möchte ganz gerne wissen, woran es liegt, dass die Ästhetik in den Städten, im Zentrum und im Wohngebieten in Deutschland so dürftig sei.
Also nachdem ich ja aus München komme und genau diese Thematik, also diese, ich nenne das Bauträger-Thematik, mich auch immer wieder aufregt, das hängt einfach damit zusammen, dass Bauen sehr teuer ist. Also Boden oder Grund in der Stadt ist sehr teuer, das Bauen an sich ist sehr teuer. Das läuft darauf heraus, dass ich versuche, möglichst aus einem Grundstück möglichst viel Wohnfläche, wenn ich Wohnungen baue zum Beispiel, herauszuholen, also viel Nutzfläche herauszuholen. Das läuft darauf raus, dass am Ende, ich sag's jetzt mal ganz bös, lauter Schachteln da stehen, die kein Dekor haben, die eine langweilige Fassade haben, weil einfach möglichst viel Rendite rausgeholt wird aus einer Parzelle. Und das endet einfach in einfallsloser Architektur. Also das sieht dann am Ende einfach alles gleich aus. Und das finde ich auch gar nicht attraktiv.
Vielleicht die zentrale Frage jetzt am Ende. Sonja Kolling-Bust hat sie auch geschickt aus St. Ingbert. Vielen Dank dafür. Vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen. Welche Schritte sind denn vorrangig, um unsere Städte resilient, auch gegen den Klimawandel und auch gegen Verödung, gegen Stress, also dieses Gesamtpaket zu machen? Was sind die wichtigsten drei Punkte?
Ich glaube, als das Allerwichtigste ist, dass man überhaupt was macht. Also bevor man jetzt lang sich Pläne überlegt und Konzepte und ewig nichts angeht, wo die Politik ja schon auch hintendiert manchmal, auch die Stadtpolitik. Also mein Plädoyer wäre, fangt an, also siehe, ich gehe jetzt wieder auf Kopenhagen zurück, die ihre Stadt als Labor Experiment sehen, fangt an mit kleinen Projekten, aber fangt an.
Sagt Gabriela Beck. Vielen Dank dafür, dass Sie heute zu Gast waren. Ihnen wünsche ich alles Gute.
Danke.
Wie wir wohnen wollen, was unsere Städte brauchen, um wieder lebenswert zu werden, ein Bauplan für den Wandel. Und das Ganze im Kösel Verlag erschienen, 224 Seiten für 20 €. Je ein Exemplar geht heute an Friedrich Welter, Bernhard Huperich und Sabine Lütke-Becker. Ihnen und allen anderen natürlich vielen Dank fürs Fragen stellen. Können Sie gerne nächste Woche nochmal tun, dann zum Thema hier bei SR Kultur Fragen an den Autor Jens Siegert. Sein Buch, sein Thema, wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach. Wird Putins Ende einen demokratischen Wandel für Russland bedeuten? Ein großes Fragezeichen. Er zeigt, Jens Siegert, verschiedene Szenarien auf, wie sich die russische Politik und Gesellschaft entwickeln könnten und was dies für den demokratischen Westen bedeuten mag. Er ist Journalist, Politikwissenschaftler, hat in Moskau lange das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung betreut und war dort auch für die EU tätig. Nächste Woche Jens Siegert, wohin treibt Russland? Unser Thema. Ihre Beteiligung ist gern gesehen und willkommen. Auf srkultur.de finden Sie alle Informationen, wie Sie sich beteiligen können. Nächsten Sonntag, 9.04 Uhr, dann live hier auf SR Kultur in Ihrem Radio. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen entspannten Sonntag. Am Mikrofon war Jochen Marmitt. Ich bedanke und verabschiede mich. Und diese Sendung wie immer als Podcast in der ARD Audiothek zu finden. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de.